Werbung.
Andreas, sag mal, warum sitzt du denn am Klavier und du hast diese melancholische Mimik? Unser Werbeauftrag wäre jetzt eigentlich fit und gesund durch den November.
Es ist früh. Noch zu früh, um produktiv zu sein. Ich greife zum Becher. Kaffee, Matcha, Chai Latte. Die heiligen drei der müden Menschheit. Dann Frühstück. Porridge, Nussmus, Granola. Alles, was klingt wie wir boosten, wir glühen, wir bleiben fit. Zumindest auf Instagram. Doch manchmal ist das Schönste kein Booster, sondern der Moment danach, wenn der Kakao warm ist, wenn der Spaziergang nach Zimt riecht, wenn eine nährende Bowl das Wort Selbstfürsorge flüstert. Ich hab mein Leben im Griff. Und irgendwo auf der Verpackung steht Kuro. Nur ein Name. Und doch ein Versprechen in Vorratsglasgröße.
Wow, ich bin etwas überwältigt, Andreas, und ein bisschen verstört. Und ich freue mich jetzt erst recht auf die herbstlichen Wohlfühlmomente. Bestellt sie euch auf www.koro.com und geht bei eurer Bestellung Bobcast ein. Dann bekommt ihr 5% Rabatt. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und Andreas, nochmal vielen Dank für deine Klavierlyrik. Wie heißt denn dieser Spoken-Word-Song eigentlich?
Autumn Wellness und Cozy Moments.
Ich sehe das Ding in den Charts.
Hammer.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Cashin und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Cashin und Andreas Frisch. Maschinenfürst.
Ja, hallo. Wir sind's, Andreas Fröhlich und Kai Schwind vom 1. FC Bobcast. Ich finde, wir haben ganz gut gespielt. Wir haben hinten die Räume zugestellt, mehr über die Flügel gespielt und haben den Gegner erstmal kommen lassen. Wir sind körperlich und physisch topfit und ansonsten gilt nach wie vor Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Das machst du ja sensationell. Da bist du kein Fußballkommentator geworden. Das ist ja fantastisch.
Ich entdecke hier immer mehr
Fähigkeiten, die du drauf hast.
Ich dachte, ich fange mal einen Charakter an. Aber das ist doch eine der nervtötendsten Sachen im Sportjournalismus, diese Interviews mit Fußballspielern nach dem Spiel, wo man immer denkt, lass die Jungs und Mädels doch jetzt erstmal duschen gehen. Was sollen denn diese blöden Analysen dann immer?
Wo man auch genau weiß, sie wissen auch überhaupt nicht, was sie jetzt sagen sollen. Sie sind so genervt, weil es irgendwie alles nicht geklappt hat und jetzt kommen blöde Fragen.
Ja, völlig fertig und wollen eigentlich nur in die Kabine. Ja. Na gut, heute ist es aber soweit. Das sollte dieser subtile Hinweis am Anfang. Wir besprechen die Fußballgangster.
Ja, wir wussten ja, dass der Kelch nicht an uns vorübergeht. Jetzt stehen sie auf der Matte.
Aber du stell dir vor, wir haben im Vorfeld ja einige Nachrichten bekommen mit der Frage, wie werdet ihr die wohl besprechen? Und ich habe eine Nachricht bekommen.
Mit guter Laune auf jeden Fall.
Besprecht ihr die überhaupt oder ignoriert ihr
die? Nein, wirklich?
Das fand ich geil. So, ja,
so wie natürlich. Die Folge 29.
Ja. Genau, richtig. Es ist natürlich eine sagenumwobene Folge. Ne? Du hast sie ja auch schon mal, ich glaube, das war in unserer Besprechung zu gekaufte Spieler, da ging es ja um Basketball, als die schlimmste Folge überhaupt bezeichnet. Aber du bist ja auch nicht so objektiv bei den Sportfolgen, hast du dann gleich hinterhergeschoben. Und in diesem Spannungsverhältnis sind wir ja vielleicht. Das ist ja ein bisschen so ein Paradox. Ne? Also bei der Bücherbewertung auf rockybeach.com ist die, glaube ich, die zweitschlechteste im Moment. Sie ist aber mit die meistverkaufteste 3 Fragezeichen Bücherfolge.
Genau, nicht Hörspielfolge, auf jeden Fall Bücherfolge. Ob das so stimmt, wage ich zu bezweifeln, aber das soll so sein. Ja, gut, also
da müssen wir jetzt durch.
Ja, ich weiß auf jeden Fall noch ganz genau, als wir alle, Olli, Jens und ich, kurz vor den Aufnahmen loslegen wollten. Wir haben gestöhnt. Also im Studio haben wir gestöhnt. Wir haben uns angeguckt, wir haben im Kopf geschüttelt, weil uns die Story wirklich schon beim Durchblättern, also bei der Vorbereitung der Folge, wirklich auch genervt hat. Wir wussten, okay, jetzt ist die WM gerade ein halbes Jahr vorbei und plötzlich taucht da jetzt so eine Fußballgeschichte auf. Und wir dachten, wieso Fußball? Das passt doch überhaupt nicht zu den drei Fragezeichen da an Rocky Beach. Dann fanden wir auch die Dialoge doch auch schon ein bisschen grenzwertig, doch auch ein bisschen spießig. Dann tauchten die Freundinnen wieder auf. Okay, das war vielleicht gar nicht so schlecht, aber in dieser Interaktion mit den drei Jungs wieder auch sehr eindimensional dargestellt. Dann wurde auch überhaupt nicht recherchiert. Ja, es wurde überhaupt nicht ermittelt. Zum Schluss wird der Fall eigentlich dann von den Mädchen aufgelöst. Dann taucht noch diese komische Agentin auf. Und dann wird zum Schluss gelacht und dann geht's zu irgendeinem Endspiel. Und da hatten wir, glaube ich, wirklich das Gefühl, schon bevor wir angefangen hatten, uns vors Mikro zu setzen, das Gefühl, jetzt ist hier ein Tiefpunkt erreicht. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Die Geschichte ist wirklich schlecht. Aber du weißt natürlich, du kannst jetzt nicht sagen, okay, die Geschichte gefällt mir nicht, die spreche ich nicht, Augen zu und durch. Mhm. Eine andere Möglichkeit gibt's ja auch nicht. Und das haben wir dann gemacht. Wir konnten das Ding jetzt nicht großartig retten. Hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn wir uns da als Sprecher noch mehr reingekniet hätten, wenn wir jetzt die Folge mit Sportklamotten gesprochen hätten oder in Töppen und mit Torwarthandschuhen vor dem Mikrofon gesessen hätten. Und was ja auch gar nicht so schlecht ist, gerade bei Geschichten, mit denen du nicht so viel anfangen kannst oder wo du denkst, das ist doch absoluter Blödsinn, da entwickelst du dann im Studio so eine fatalistische Haltung. Du gibst dann extra Gas und dann leidest du nicht mehr so. Obwohl ich der Meinung war, dass eine Person auf jeden Fall sehr gelitten hat, nämlich die Cutterin. Es muss der absolute Terror gewesen sein, diese ganze Folge zu schneiden. Das war ja damals noch Hella von der Ostensacken. Mhm. Und ich habe die Folge ewig nicht mehr gehört. Trotzdem finde ich, da sind so ein paar kleine versteckte Kracher drin. Mhm. Die sind mir früher auch schon während der Aufnahme gar nicht so aufgefallen. Die sind spektakulär. Und vielleicht schaffen wir es ja, über die heute zu sprechen.
Ja, natürlich, das müssen wir und wir steigen natürlich ganz massiv ins Hörspiel ein. Ich finde aber jetzt, bevor wir das machen, Stichwort Buchvorlage, wir haben ja tatsächlich uns den Luxus gegönnt, dass wir jetzt beide das Buch auch mal gelesen haben.
Ich war richtig neugierig, ja.
Ich auch nämlich.
Ich habe mich prächtig unterhalten gefühlt.
Ich auch, genau. Und deswegen, das gibt also quasi nochmal eine extra Dimension bei der Analyse nachher. Aber ich finde, wir sollten jetzt mal die gute Autorin Brigitte Johanna Henkel-Weithofer zu Wort kommen lassen. Wie sie denn überhaupt auf diese Geschichte kam und vielleicht wie sie das ganze Thema auch heute sieht. Und sie hat mit unserem Regisseur Ralf gesprochen und das hören wir uns jetzt an.
Hallo Johanna, schön, dass wir miteinander sprechen.
Ich freue mich auch sehr.
Die Fußballfolgen, die haben sich jetzt immer sehr gut verkauft, sind bei den Fans dennoch nicht beliebt, bei den meisten. Wie sieht's mit der teils harten Kritik an der Geschichte bei den Fußballgangstern aus? Wie bist du damit umgegangen? Hat dich das verletzt oder hast du davon gar nicht so viel mitbekommen?
Also ich habe schon mit allen Büchern auch Kritik erfahren. Ich habe die Kritik mitgekriegt. Da muss man jetzt aber wirklich trennen zwischen Folge und Buch. Das Buch hat sich unglaublich verkauft, was, glaube ich, nicht an mir lag, sondern einfach, es war das erste Fußball-3-Fragezeichen und es ging wie warme Brezeln und es ist übrigens bis heute am Markt in verschiedenen Sammelbänden und da muss man zwischen Folge und Buch trennen. Ich habe für diese Realitätsnähe ja immer irgendwie wieder einen Schlag in die Magengrube virtuell gekriegt, aber ich habe es ausgehalten.
Aber macht das irgendwas mit ein, wenn man jahrelang immer hört, oh, die BJHW, die hat uns diese Fußballfolgen eingebrockt. Die war die Urautorin von diesem Fußballkram, der dann immer und immer wieder irgendwann kam.
Soll ich es ganz ehrlich sagen? Ich bin auch stolz drauf. Ich wollte mal die berühmteste Sportjournalistin Österreichs werden. Ist mir ja haarscharf nicht gelungen. Aber ich fand, dass das unheimlich gut zu den Jungs passt. Das ist zur Atmosphäre der Bücher passt und dass es auch zu Kalifornien passt.
Weil Fußball und USA war ja gerade damals eigentlich, da hätte auch Kniffel spielen können irgendwo, oder?
Naja, also, Beckenbauer war schon in Amerika. Also es war jetzt nicht so weit weg. Soccer gab es, es ist auch ganz schön, weil wenn ich in Schulklassen lesen gehe, was ich wirklich viel tue und was mir sehr viel Spaß macht, dann geht Fußball immer. Das muss man wirklich sagen. Da kann ich übrigens noch was anderes erzählen, wo 3 Fragezeichen immer geht. Ich habe einen Lehrauftrag an der Uni oder mehrere immer mal wieder. Und wenn ich erzähle, dass ich 16 3 Fragezeichen geschrieben habe mit meinem Mann, dann ist das Eis gebrochen und zwar immer.
Da sind alle total begeistert und dann sagst du, und die Fußballgangster waren dabei und schon hört es wieder auf.
Nein, weil dann sagen alle wieder, das ist so unmöglich, dass die Mädchen in den Fußballgangstern den Jungs erzählen, wie Fußball geht. Aber es ist dennoch ein sehr schönes 3 Fragezeichen Punkt.
Gab es auch einige Kommentare, also gerade in der heutigen Social-Media-Zeit, wo ziemlich im Internet auch dann rumgetrollt wird und auch gleich böse gesprochen wird, wurdest du teilweise auch mal deutlich angegangen? Hast du da irgendwelche negativen Kommentare in Erinnerung, die du abgekriegt hast? Was war so das Böseste, was dir auf dem Schreibtisch hinflatterte?
Ja, schon die Mädelsgeschichte, nicht? Also, dass die Mädchen jetzt plötzlich da als eigenständige Menschen durchs 3-Fragezeichen-Leben gehen durften. Und dass einfach Frauen eine andere Bedeutung bekamen. Nicht Peter hat keine Mutter, Bob hat keine Mutter, die kommt nie vor, es gibt nur Tante Mathilda. Und dann gab es eben Kelly und Elisabeth als schmückendes Beiwerk. Und das musste vorübergehend verändert werden. Und es gab schon bitterböse Kommentare.
Und hast du da so eine Erinnerung, die du mal einfach so ausbreiten kannst irgendwie?
Also halt die Tonlage war immer dieselbe, gehört nicht in die 3-Fragezeichen-Welt. Was will die Emanze? Was macht die mit unseren Jungs? Wie kommt die blöde Feministin auf die Idee, dass da jetzt Frauen was zu sagen haben?
In diese Richtung ging das. Okay, ja, ja. Ich fällt gerade ein, Bob hatte doch mal eine Szene, wo seine Eltern, also auch die Mutter gesprochen hat tatsächlich. Ja,
ja, aber auch so rudimentär. Nicht, das waren so Stichwortgeschichten. Das ist ja bei Tante Mathilda anders, die hat eine andere Rolle, aber...
Streng genommen kannst du bei Tante Mathilda auch sagen, es gibt Kirschkuchen und sie meckert rum, dass bitte jetzt mal hier noch mit angepackt werden soll.
Ja, also, so.
Eigentlich ist es das auch.
Und das war in den Büchern zum Beispiel auch so, um jetzt nochmal von den Folgen wegzukommen zu den Büchern, die Mädchen hatten kein Aussehen. Und ich habe dann auch mit dem Verlag mal gesagt, wieso haben die Mädchen, Bob hat ein Aussehen, Peter hat ein Aussehen, Justus hat ein Aussehen. Das ist doch ganz einfach. Die Mädchen Kelly geht mal an einer Fensterscheibe vorbei und sagt, ach, soll ich nicht jetzt doch mal dieses Rot wieder aus meinen Haaren waschen? Das schaut doch ganz blöd aus. Ich will mir die Haare wieder wachsen lassen, sodass man irgendwas mit dem Mädchen verbunden hat. Und die Freiheit hatten wir dann, war aber nicht aus der 3-Fragezeichen-Welt, muss man sagen. Also hätte es ein Storytelling-Book gegeben, wäre das sicher nicht drin gestanden. Hat es aber nicht gegeben, sondern wir hatten da freie Hand.
Also war es dann deine Idee, die 3 Ausrufungszeichen im Fall Fußballgangster zu etablieren oder war das die Idee des Verlags?
Nein, es war ausdrücklich meine Idee, dass da schon, wenn man das Buch aufmacht, diese 3 Ausrufezeichen da stehen müssen. Und so war es dann ja auch.
Das ist eine eigene junge Hörspielserie dadurch dann entstanden. Hast du da auch deine Finger im Spiel gehabt oder wurde das dann beschlossen, komm, das machen wir jetzt extra, wir machen das Spin-off dazu jetzt?
Das hat ja ein bisschen gedauert und wir haben dann da rumgesponnen, auch mit den Lektorinnen im Verlag. Und die haben das völlig sinnvoll in die Hände neuer Entwicklerinnen, Entwickler gegeben. Und das wurde da draus. Aber Tatsache ist, die Urmutter ist Fußballgangster mit den 3 Ausrufezeichen.
Und fühlst du dich auch so, wenn jetzt der Vorwurf damals war, diese Feministin und das wird jetzt hier alles weiblich auf einmal bei den 3 Fragezeichen, macht dich das aber auch stolz? Also findest du es gut, dass du da deine Handschrift so geführt hast? Bist du da so eine Vorreiterin für andere gewesen? Ich erinnere mich, ganz anderes Produkt, ganz andere Hörspielserie und das aber auch nur ein paar Jahre vorher, wo wir jetzt gerade stehen bei den Folgebesprechungen, bei Bibi Blocksberg. Da durfte die Barbara Blocksberg, die Hexenmutter, schon mehr Rolle haben. aber war letztendlich doch irgendwie Hausfrau, Mutter. Und Bernhard Blocksberg gibt ihr dann so ein bisschen gefällig beim Zeitungslesen die Frauenseite. Da standen Kochrezepte drin und es war Rätsel. Und das reicht dann auch so. Das war so halt im Hörspiel zu hören. Das war auch so der Zeitgeist irgendwie. Die Frauenseite, die es halt damals in den Zeitungen gab irgendwo, ja.
Das gehorchte so ein bisschen dem System alter Leselernbücher in den ersten Klassen Grundschule, Papa denkt, Mama kocht. War aber klar, das mache ich nicht. Das ist mir gesellschaftspolitisch viel zu eindimensional und auch viel zu weit weg von einer Welt, in die ja drei Fragezeichen Leser und Leserinnen eintauchen sollen, ohne Zweifel, aber die ja durch dieses Eintauchen irgendwie auch weitergebracht werden sollen in der richtigen Welt. Wozu lese ich Bücher? Wozu höre ich Hörspiele? Ja, nicht ums da durchrauschen zu lassen durchs Gehirn und nichts bleibt hängen, sondern schon, um was mitzunehmen. Und da war dieses Nicht-Frauenbild indiskutabel. Das ist ja wie der 50er Jahre oder noch früher.
Und du wolltest dann einfach, drei Jungs sind nun mal die Hauptdarsteller. Es machen viele, viele andere Männer mit in den Rollen die ganze Zeit. Frauen waren sehr wenig im Hörspielbooklet zu finden dann auch. Du wolltest es einfach ein bisschen frauenmäßiger machen.
Naja, jetzt haben wir 51% oder sind wir 51% auch in Amerika. Also etwas mehr an eine Welt heranführen, an die drei Fragezeichen Welt ja auch die Kinder und jetzt nicht die Hardcore-Fans mit 35, aber so die ersten, die lesen, lesen es ja auch wegen der drei Fragezeichen, aber auch, weil sie lesen, um sich selber zu entwickeln. Und da finde ich, in der heutigen Zeit wäre es indiskutabel, wenn man, jetzt gibt es die drei Fragezeichen, so wie sie es gibt, aber wenn man eine völlig neue Serie entwickeln würde, müsste die anders ausschauen.
Dann wäre das Justus, Peter und Barbara.
Ja, so.
Andreas würde das auch auf jeden Fall spielen können.
So ist es. Und es ist auch so, es war immer so diese Schiene, ist ja abgedeckt mit Astrid Lindgren, bei Pippi gibt's ja schon. Und es stimmt ja auch. Aber die ist ja jetzt nicht für alles Leben, für alle weitere Jugendliteratur das Feigenblatt, das schon irgendwie sehr starke, pfiffige, dominante Frauen in der Jugendliteratur gibt. Oder in der Kinderliteratur. Dafür steht Pippi, das ist ohne Zweifel so. Aber nicht allein.
Also der Kampf für die Frauen in der Gesellschaft und auch dann schließlich in Romanen und in Büchern und in Hörspielen, den hast du damit auf jeden Fall begonnen. Und das ist ja auch wichtig und richtig, dass da natürlich ein Frauengleichgewicht herrscht in der Literatur und auch bei Hörspielen. Aber möchtest du jetzt abschließend dennoch, das ist deine große Chance hier im Bobcast, noch etwas Entschuldigendes sagen dafür, dass es diese Fußballgangster gibt?
Ich sage was Entschuldigendes, dass es diese Fußballgangster gibt. Ich hätte auch so eine brutale Handballfolge schreiben können. Handball ist doch gerade so in. Oder eine Eishockeyfolge. Und ich bin ganz sicher, ich entschuldige mich, dass ich damit angefangen habe. Aber was auch immer auf der Sportseite in die Hand genommen worden wäre, wäre weitergeführt worden, weil eben der Sport auch in der Drei-Fragezeichen-Welt so reizvoll wurde. Sonst wären die anderen Bücher ja nicht entstanden.
Danke dir, Johanna.
Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, interessant. Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer ist schon natürlich auch ein lustiger Punkt, wie überhaupt so Fußball in der Populärkultur stattfindet. Mir fällt ja gar nicht so viel ein, außer Manni der Libero mit Tommy Orner.
Tommy Orner und Tini Plate.
Ja, ja, richtig. Und dieser tollen Titelmusik von Christian Bruhn. Manni der Libero.
Ist Christian Bruhn.
Ah, ja. Okay, aber ja, das ist doch das Einzige, ne? Also deswegen eigentlich seltsam, dass man da so denkt, dass das so ein Smash-Hit-Thema dann ist. Wobei es sonst gar nicht etabliert ist.
Ja, wie gesagt, also ich kann da gar nicht so viel mitreden. Ich war eben dann doch nie so der große Fußballmann. Ich war, das war nicht so mein Sport.
Und man kann natürlich auch sagen, dass es hier, es geht ja um die Manipulation im Fußballgeschäft. eigentlich, ne? Es geht ja in dem Sinne jetzt nicht ums Spiel.
Ja, das ist natürlich auch schon interessant. Das ist ja auch, sie hat ja auch dann erzählt, dass das letztendlich auch wirklich ein aktueller Fall war. Und sie hat das wirklich sehr realistisch versucht, da hineinzubauen. Aber ich finde, es hat eben wirklich nicht viel mit den drei Fragezeichen zu tun. Nicht viel mit dem Kosmos in Rocky Beach. Und ich finde, die Atmosphäre geht flöten. Und das ist hier bei der Folge extrem der Fall.
Genau.
Das ist so ein bisschen schade.
Gucken wir uns jetzt genau an. Und wie immer fangen wir jetzt an mit dem Klappentext. Die drei Fragezeichen. Fußballgangster. Welches Interesse könnte ein Lebensmittelkonzern daran haben, eine ganze Fußballmannschaft unter seine Kontrolle zu bringen? Jim Boy, Justus Cousin, hat sich mächtig verändert, seit er Stürmer in dieser Elf ist. Und zwar nicht zu seinem Vorteil. Die drei Fragezeichen merken bald den Zusammenhang zwischen Jim Boys Schweigsamkeit und seinen Erlebnissen im streng bewachten Trainingslager. Aber kaum haben sie Erfolg bei ihren Erkundigungen, schaltet sich Inspektor Cotta ein. Justus, Peter und Bob sollen die Finger von dem brandheißen Fall lassen. Das sehen die drei Fragezeichen entschieden anders.
Werbung.
Andreas, sag mal, warum sitzt du denn am Klavier und du hast diese melancholische Mimik? Unser Werbeauftrag wäre jetzt eigentlich fit und gesund durch den November.
Es ist früh. Noch zu früh, um produktiv zu sein. Ich greife zum Becher. Kaffee, Matcha, Chai Latte. Die heiligen drei der müden Menschheit. Dann Frühstück. Porridge, Nussmus, Granola. Alles, was klingt wie wir boosten, wir glühen, wir bleiben fit. Zumindest auf Instagram. Doch manchmal ist das Schönste kein Booster, sondern der Moment danach, wenn der Kakao warm ist, wenn der Spaziergang nach Zimt riecht, in eine nährende Bowl das Wort Selbstfürsorge flüstert. Ich hab mein Leben im Griff. Und irgendwo auf der Verpackung steht Koro. Nur ein Name. Und doch ein Versprechen in Vorratsglasgröße.
Wow, ich bin etwas überwältigt, Andreas, und ein bisschen verstört. Und ich freue mich jetzt erst recht auf die herbstlichen Wohlfühlmomente. Bestellt sie euch auf www.koro.com und geht bei eurer Bestellung Bobcast ein. Dann bekommt ihr 5% Rabatt. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und Andreas, nochmal vielen Dank für deine Klavierlyrik. Wie heißt denn dieser Spoken-Word-Song eigentlich?
Autumn Wellness und Cozy Moments.
Ich sehe das Ding in den Charts.
Hammer.
Werbung Ende.
Ja, warum muss man eigentlich bei dieser Inhaltsangabe sofort an die Waltons denken? Es ist ganz seltsam.
Der Jim Boy, ja. Wollen wir da mal mit anfangen? Was für ein seltsamer Name, oder?
Ich würde gerne damit anfangen, aber ich würde auch ganz gerne noch ein paar Facts präsentieren.
Ja, das ist
ich habe nämlich hier etwas gefunden, was ganz interessant ist. Deswegen
fangen wir mit den Facts an.
Fange ich kurz mit den Facts an. Also, wie gesagt, von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Das Hörspiel ist erschienen am 28.08.1995. Leider konnte ich nicht rausfinden, wann das Buch erschienen ist. Das ist die Frage, ist das wirklich erst 95 erschienen? Da war die WM ja wirklich schon ein halbes Jahr vorbei. Ich weiß, dass wir das Manuskript auf jeden Fall schon Ende 94 zugeschickt bekommen haben, weil, das ist schön, ich habe hier zwischen den Seiten hinter dem Deckblatt eine alte Dispo zu den Aufnahmen für
toll.
Die Fußballgangster gefunden.
Muss man kurz erklären, was eine Dispo ist vielleicht? Also
eine Disposition.
So ein Plan, ne?
Genau, so ein Plan, also Zeitplan, wann wer kommt und so weiter.
Ja.
Und eben auch mit Datum. Da stehen die ganzen Namen drauf. Und die Aufnahmen fanden statt am 7.1. und am 8.1.1995. Und da ist auch vermerkt, dass Olli und ich am 7.1. um 9 Uhr mit der Lufthansa in Hamburg gelandet sind und dass wir alle an dem Tag auch noch, also Olli, Jens und ich, bei Lissi Folge 7, Mann 1, 2 und 3 gesprochen haben. Interessant ist, das heißt nämlich, bis auf Passetti wurde wirklich nichts geixt. Fast alle Sprecher waren zusammen im Studio. Also Karin Lieneweg, Peter Kirchberger, die Kollex und die Freundin, also Kerstin, Verena und Juliane. Die waren alle schon am ersten Tag dabei. Aber es wurde nicht chronologisch aufgenommen, denn Sonne, also Klaus Sonnenschein, der später noch auftaucht, und nämlich besagter Jim Boy, Frank Meyer-Brockmann, die beiden wurden erst einen Tag später, am 8. Januar, aufgenommen, weil wir nämlich am Sonntag auch noch Folge 64, die Geisterstadt, aufgenommen haben. Und in Geisterstadt taucht nämlich auch Edith Handke auf, und das war die damalige Frau von Klaus Sonnenschein. Und die beiden, Klaus und Edith, die waren so unzertrennlich, die sind immer nur zusammengereist, haben immer zusammen im Hotel sich eingebucht, dass Heike Diene die Edith gleich mitbesetzt hat für die nächste Folge. Da spricht sie nämlich Sylvie Ohms. Und das fand ich mit der Dispo toll, weil man kann das zeitlich so wunderbar verorten. Und das passiert nicht oft. Und die scheint hier einfach zwischen die Seiten gerutscht zu sein.
Das ist ja wirklich toll, genau. Und das bestätigt natürlich ein bisschen auch den Eindruck, den man beim Hören hat. Nämlich, ja, ihr seid da ganz viel alle zusammen in einem Raum. Gerade eben die drei Fragezeichen und die drei Mädels, die ja die drei Ausrufezeichen werden.
Ja, was auch wirklich echt der Kracher ist in der Folge, ja.
Seltsam, ne? Und dadurch ist natürlich, wie du schon gesagt hast, genau, man kriegt dann eine eigene Dynamik nochmal. Es ist so ein bisschen mehr Temperatur, ein bisschen mehr Feuer drin, aber vielleicht verrutscht es auch so ein bisschen. Müssen wir uns dann nochmal anhören, weil ihr für meine Begriffe dann alle auch so ein bisschen überkompensiert, weil ihr eigentlich nicht so einen Bock auf den Text hattet. Da wird es dann so ein bisschen ironisch manchmal, wo man so das Gefühl hat, es ist nicht so ganz drauf eigentlich auf dem Thema dann.
Natürlich nicht, weil aber auch die Dialoge wirklich so selten doof waren. Wir mussten natürlich auch irgendwas draus machen. Und dann haben wir eben auch immer viel improvisiert. Und wir haben auch gemerkt, okay, die sitzen jetzt da und wir haben eben Spaß. Und die Szenen mit den Mädchen, die sind dann natürlich schon ein bisschen, wie du sagst, aus dem Ruder gelaufen. Aber du musstest irgendwie versuchen, da durchzukommen.
Ja.
Und dadurch sind natürlich auch ein paar unfreiwillige Scherze und Jokes entstanden, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen werden.
Das machen wir auf jeden Fall. Wollen wir einfach mal einsteigen jetzt in die Geschichte? Wir waren ja bei Jim Boy. Der kommt nämlich gleich am Anfang am Flughafen an. Also einmal ganz kurz der Name noch. Völlig seltsam. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es ist tatsächlich eine Form der Verniedlichung und dann wieder Erhöhung von James.
Ja.
Also Jim als eine andere Variante von James. Und dann hat man das im Englischen aber quasi weiterentwickelt zu Jim Boy.
Mhm.
Ich habe da ganz andere Assoziationen immer zu. Und du warst ja bei den Waltons dann schon gedanklich.
Automatisch, ja. Obwohl der ja Jim Bob heißt, Jim, aber John Boy, ja, das ist
genau
eben,
richtig.
Ja. Ist Mr. Thomas, ja.
Ja, genau. Sehr, sehr merkwürdig und man stolpert immer so ein bisschen drüber durch die ganze Folge. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der feudalen Ankunftshalle des internationalen Flughafens von Los Angeles, wie Peter Passetti sagt, und warten zusammen mit Justus und Onkel Titus auf besagten Jim Boy, der aus Chicago kommt.
Onkel Titus, habe ich Jim Boy eigentlich schon mal gesehen?
Soweit ich weiß, noch nicht. Tante Mathilda und ich waren nach seiner Geburt in Chicago. Aber da warst du noch nicht geboren.
Du musst das Namensschild höher halten, Onkel Titus. Wie soll Jim Boy uns sonst erkennen?
Ja, natürlich.
Ich bin gespannt, ob wir uns ähnlich sehen. Schließlich ist er mein Cousin.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Durney, Jim Boys Vater, ist ein richtiger Riese. Zwei Kopf größer als alle anderen in der Familie. Von ihm hat Jim Boy auch das Fußballtalent geerbt.
Ich bin ganz schön neugierig. Immerhin werde ich ein halbes Jahr mein Zimmer mit ihm teilen.
Hey, da seid ihr ja. Ich bin James Jonas.
Herzlich willkommen. Ich bin Titus Jonas und das ist dein Cousin Justus.
Hallo, Jim Boy.
Jim Boy? In Chicago sagt das niemand mehr zu mir.
Wir nennen dich hier immer so, wenn wir von dir reden. Oder hast du was dagegen?
Na, eigentlich nicht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich von dem Namen James zu verabschieden. Spielst du eigentlich auch Fußball?
Selten wäre übertrieben. Dafür löse ich mit meinen Freunden Bob und Peter Kriminalfälle.
Richtig. Davon hat mir deine Tante geschrieben.
Ja, es geht ja schon gleich intensiv los, nämlich mit der Hintergrund-Flughafen-Atmosphäre. Und die hat Heike Diene wahrscheinlich aufgenommen, als Olli und ich gerade vom Gate uns entfernt haben. Da hatte sie ihr Mikrofon dabei und hat erstmal das Ding in die Luft gehalten, um ein bisschen Atmo einzufangen.
Ja, weil da wird Frankfurt erwähnt, ne? Also es ist eine deutsche irgendwie...
Hörst du Frankfurt?
Ja, ich höre das.
Ist ja witzig.
Ja, ja, genau.
Ich habe versucht, irgendwas zu verstehen, aber du hörst Frankfurt.
Ja, ja, genau.
Toll.
Genau, das stimmt. Ja, und dann kommt hier Frank Meyer-Brockmann als Gymboy. So ein bisschen off, ne? Aber eigentlich ja ganz passend für so einen Fußballspieler, oder?
Ich finde, der ist gut besetzt. Der klingt ein bisschen simpel, fast zu klischee-mäßig für jemanden, der nur Fußball im Kopf hat. Aber eigentlich auch genau richtig, gar nicht unsympathisch. Und zu dem Frank Meyer-Brockmann kann man sagen, vielleicht kennst du den Film, der hat in den 80ern kurz mal so ein bisschen Ruhm abbekommen. Der hat nämlich eine Hauptrolle gespielt in dem Formel-1-Film. Das war so eine deutsche New Wave-Komödie mit Falco, Meatloaf und den Toten Hosen und Ingolf Lück. Kennst du das?
Überhaupt,
so ein total schräges Ding. Und da hat er eine Hauptrolle gehabt. Und das war ein richtiger Schönling. Okay. Mittlerweile, glaube ich, der spielt auch noch Theater hier in Hamburg, wie ich gerade gelesen habe. Aber hat, glaube ich, auch relativ viel mit Kampfsporttechnik zu tun. Und arbeitet da auch so ein bisschen als Kampfsporttrainer für Filmszenen, was ich herausgefunden habe.
Jetzt habe ich mir hier schon mal notiert, dieser Formel-1-Film.
Ja, der ist richtig schrecklich.
Das ist ja echt krass.
Ganz furchtbar.
Noch nie gehört von.
Mit Kajagoogoo-Leuten und so. Also es ist wirklich total ballerballer.
Dann hatte er das quasi schon im Huckepack, wobei das ist jetzt dann quasi auch schon ja 10 Jahre später hier, Mitte der 90er, als er da als Gymboy vorbeischaut und das ganz gut macht. Und jetzt geht es quasi zurück in die Zentrale und Gymboy ist ja ziemlich beeindruckt, wie das alles funktioniert mit der Klappe und Geheimgang und der Tunnel 2.
Dass man ihm das auch einfach so zeigt, das fand ich auch nicht so richtig schön. Ja.
Nee, das stimmt.
Genau.
Und dann kommen die Mädels, die Freundinnen vorbei und alle stolpern irgendwie über den Namen.
Den Dressman.
Elizabeth, hier gleich erstmal Olli. Wir hören mal rein.
Das sind Peter und seine Freundin Kelly.
Hallo.
Sowie Bob mit seinem Anhang Elizabeth.
Hi.
Hi.
Hey, wie geht's?
Ja, freut mich, euch kennenzulernen.
Ja, cooler Typ, dein Cousin, dieser Zopf. Einfach spitze. Ich hab's gewusst, Zweiter. Zu deiner edel geformten Nase, den sanft geschwungenen Augenbrauen und dieser rotbraunen Haarpracht würde ein Zopf auch ganz toll passen. Oder am besten mehrere.
Ja, sehr cool.
Peter Shaw, der Rastermann von Rocky Beach.
Ich hätte nichts dagegen.
Danke, Kelly. Ich schon. Wäre viel zu auffällig für einen erfolgreich arbeitenden Detektiv. Oder könnt ihr euch Sherlock Holmes mit Irokesenschnitt vorstellen?
Ja, dann wird ja auch noch der Irokesenschnitt erwähnt. Ja. Das steht wirklich so im Buch, ist keine Erfindung von André. Das ist wirklich auf dem Mist von BJHW gewachsen. Ich frage mich, hat sie das reingeschrieben, weil Olli ja früher wirklich einen Irokesenschnitt hatte.
Stimmt,
und man hatte ihr das gesteckt oder so. Aber man weiß es nicht ganz genau. Gut, ungutes Gezicke, man stellt sich das dann vielleicht immer so vor, wenn man schon ein bisschen älter ist, dass die jungen Läuse so irgendwie miteinander umgehen. Und das hat das Ganze doch auch schwer gemacht, das wirklich ernsthaft zu spielen, weil es war hysterisch im Studio. Naja, dann waren da 3 hübsche Mädchen, den wollten wir dann natürlich auch so ein bisschen imponieren und dann haben wir ein wenig zu viel Gas gegeben wahrscheinlich. Dann war auch noch Kerstin dabei, in die ich ja dann damals immer noch ein bisschen verliebt war, das habe ich ja schon mal erzählt.
Genau, richtig. Also ja, da knistert es schon.
Es knistert.
Man weiß nur nicht genau, in welche Richtung.
Aber und man weiß auch nicht, warum.
Aber es knistert halt irgendwie, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und so lernen sich alle dann so ein bisschen besser kennen, beziehungsweise Gymboy besser kennen. Der wird dann erstmal getestet und muss vor allem ein paar Bälle kicken, zu gucken, ob er auch wirklich gut ist. Und dann kommt so eine Stelle, da fand ich es jetzt wirklich ganz interessant, auch nochmal sich ein paar Gedanken über die Schreibe von BJHW zu machen. Also diese Stelle, wo sie danach in der Zentrale sind und Peter die Buchhaltung macht. Ja, und erstmal reinguckt und sagt, naja, wir haben jetzt irgendwie uns ein Faxgerät angeschafft und wahrscheinlich übrigens auch das erste Handy der 3 Fragezeichen
geschickt. Ja, natürlich, klar.
Telefon, das war bestimmt so ein fettes, so ein Klotz damals.
Was ich aber auch wirklich so ein bisschen unangenehm fand, war die Erwähnung, dass die 3 Fragezeichen eine Platzgebühr Gebühr an Onkel Titus zahlen müssen.
Genau.
Das fand ich super spießig.
Genau, das ist ja, und das ist ein gutes Stichwort, weil ich so dachte beim Lesen, ja, okay, man merkt schon diesen journalistischen Hintergrund, diesen Ansatz von Henkel Weidhofer, so journalistisch ranzugehen an Sachen und dann
erstmal ein Faxgerät und ein Handy.
Ja, und auch so dann über Details zu schreiben, also dass man da eine Seite lang über Buchhaltung in der Zentrale lesen muss und auch später dann über die Fußballverbände und
ja, ein also absoluter dann, Atmosphärenkiller.
Das ist es und es wird dadurch dann auch so ein bisschen piefig, ne, wo man sagt, jetzt gehen wir weg aus Rocky Beach einfach.
Und es wird natürlich auch nochmal piefig, weil jetzt kommen wir ja gleich zu dieser ersten Briefbombe und im Buch, was mich total gestört hat, wird in dem Zusammenhang fast ausschließlich nur von Stinkbomben gesprochen. Ist dir das aufgefallen?
Ist mir auch aufgefallen.
Es wird so kindlich. Warum?
Ja, ja, genau. Das ist es. Weil es ist eigentlich ja ganz schön brachial. Komm, wir hören jetzt mal rein. Jetzt kommt hier der erste Angriff.
Das hier? Kein Absender. Fühlt sich irgendwie weich an.
Mach schon auf.
Ja. Nur Geduld. Ja. Ich bin ja dabei.
Sofort raus! Auf hier! Rita, auf! Schnapp die Blackie! Kann mir mal jemand erklären, was das war? Da hat uns jemand eine Briefbombe geschickt. Schöne Schweinerei. Peter, wie geht's Blackie? Der Papagei hat nichts abbekommen. Jedenfalls sieht's so aus. Blackie!
Ja, das ist jetzt natürlich schon mal, da baut sich so ein bisschen Spannung auf, das ist auch ganz toll, aber plötzlich ist man wieder irritiert, weil nachdem sie mit Blackie aus der Zentrale geflohen sind, also nachdem es laut geknallt hat, sagt Peter dann, der Papagei hat nichts abbekommen. Mhm. Aber Blackie ist ja gar kein Papagei, sondern ein Myna oder auch ein Beo, also ein Star, ja, und kein Papagei. Okay, aber Peter war wahrscheinlich so aufgeregt und hat das in dem Augenblick vergessen.
Vergessen ist auch
aber da
süß,
denkt man auch so ein bisschen, da ist sie sich auch unsere BJHW nicht ganz sicher, was eigentlich in dem Kanon steht.
Zu
Fragezeichen. Da ist sie nicht richtig informiert.
Süß ist, dass Blackie Heike Diene dann Glück gehabt sagen darf. Also einmal so drauf reagiert. Und was ich dann ganz interessant fand im Ansatz an dieser Szene, dass Bob dann bisschen hier nicht nur einfach immer recherchiert, sondern auch jetzt, wie es im Buch heißt, ein ganz brauchbarer Kriminaltechniker ist. Und diesen Umschlag da untersucht, das war jetzt nochmal eine neue Farbe für ihn. Fandst du das doof?
Nein, das fand ich gut. Ich fand auch schön, wenn er später nachher zum Beispiel auch diese Briefbombe dann entschärft.
Ja.
Da kam ich mir dann vor, wirklich wie Richard Harris in 12 Stunden, wie heißt denn der Film? Jaggernaut heißt der im Original.
Ja, genau, stimmt,
toller Film übrigens von Richard Lester.
Ja, super.
72 oder sowas. Mhm. Das fand ich gut. Und da kannst du noch mal ein bisschen eine neue Farbe von Bob zeigen. Aber das hört dann eben auch relativ schnell wieder auf und du verkommst dann wieder zu so einem Stichwortgeber. Das hätte man weiterführen müssen. Oder dann nachher zum Beispiel auch mit diesen selbsterhitzenden Mahlzeiten. Man fragt sich aber auch, warum? Du nimmst die Spannung raus.
Ja, das stimmt. Und es geht dann was Neues auf. Wir sind dann jetzt erstmal quasi gefühlt im Bereich der Briefrätsel bei den drei Fragezeichen mit eben diesen Alliterationsorgien. Fußball findet falsche Freunde. Freitag Fingerfeck von Fußballfans. Favnir feuert Feuerstein. Ja, auch erstmal ganz nett, aber geht auch so ein bisschen ins Leere und vor allem, ganz ehrlich, wieso hat dieser Erpresser Buchstaben aus Zeitungen ausgeschnitten, wenn man doch nicht, man hätte auch einfach einen Brief schreiben können. Und
oder man hätte vielleicht ganze Wörter ausschneiden können und sich nicht nochmal wirklich die Mühe gemacht, die einzelnen Buchstaben auszuschneiden. Was aber auch nicht stimmt, meiner Meinung nach, ist wirklich der Satz Fingerfeck von Fußballfans.
Mhm.
Das ist doch komplett falsch. Also im Buch steht nämlich an der Stelle Fingerfeck von Footballfans.
Richtig, genau. Das ist auch im Hörspiel wirklich ein bisschen durcheinander. Also Soccer, Fußball, was ist jetzt
einmal steht einmal steht so da und das andere Mal steht so da. Aber der ist kein Fußballfan. der Toni, wie wir später erfahren,
genau.
Der hasst Fußball und ist eigentlich Baseball-Fan oder eher ein Football-Fan. Also Fingerfeck von Football-Fans.
Genau,
richtig. Ist durchgerutscht.
Dieser Fafnir, auch wieder so ein Beispiel eben für diese deutsche Perspektive. Also dieser Drachen aus der Nibelungensage, hätte ich jetzt nicht nach Amerika
gelegt. Aber das hat sie natürlich deswegen auch wieder gemacht, damit man was lernen kann. Fafnir. Und das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Das gibt es ja auch schon in anderen drei Fragezeichen-Geschichten.
So, jetzt Andreas, eine Frage. Ich kenne dich ja ganz gut und ich weiß, du kannst viel, aber was du nicht kannst, ist pfeifen. Deswegen folgende Frage. Wir hören kurz
pfeifen
rein.
Pfeifen kann ich nicht.
So, jetzt kommt. Schön, dass du auch
ist das unmöglich?
Nee, stimmt. Kann ich immer noch nicht.
Hey. Seht her. Hier im Kurier steckt ein schmales Stück Karton.
Also hier. Komm, ehrlich, das warst doch nicht du, der Pfiff, oder?
Nein. Nein, es war Olli. Ich höre es. Es ist original ein Olli-Pfiff. Weil Olli kann nämlich Folgendes machen. Der kann pfeifen und kann dann den kleinen Finger abspreizen und kann dann den Finger nach oben oder nach unten bewegen und dabei auch noch den Ton des Pfiffes verändern. Ja. Also er macht es echt super. Ich kann pfeifen. Ich kann alles mit F nicht. Fußball spielen und pfeifen kann ich nicht.
Sehr gut. Vielleicht lernst du das ja jetzt noch. Wir können ja am Ende der Folge nochmal checken.
Ein bisschen dribbeln.
Ja, genau. Dribbeln und ein bisschen pfeifen. Aber nee, das ist ja lustig, dass das wirklich dann immer ein Job für Olli ist. Finde ich super. Ja. Das hatten wir ja schon
mal. Aber rülpsen tue ich immer.
Ja.
Ich kann immer gut rülpsen.
Okay. So. Jetzt bin ich aber satt.
Wunderbares Mädchen.
Und dann können wir jetzt zum ernsten Thema kommen. Hm? Hol ihn raus, Kelly. Ja.
Was ist denn jetzt los?
Hier. Kelly hat einen Drohbrief bekommen, wie ihr auch. Sieh ihn dir an, Just.
Was?
Einen Brief mit Knalleffekt. Hm. Wir waren alle bei Kelly, als es plötzlich Wumm machte.
So, ja, wir haben jetzt erstmal Pizza gegessen mit allen zusammen. Und hol ihn raus, Kelly. Das ist ja wirklich, ehrlich gesagt, auch eine Folge, wo es diverse solche schlüpfrigen
Anspielungen
gibt.
Und das muss man dann nochmal sagen. Und dafür liebe ich Johanna natürlich, dass sie uns genau solche Vorlagen baut, dass man, also zumindest Jens, das stand ja wirklich genau so im Buch. Ja, Kerstin und Jens haben sich absolut an den Text gehalten. Aber so wie Jens das spielt, bekommt der Dialog an der Stelle natürlich eine nicht ganz jugendfreie Doppelbedeutung. Das ist auch einfach durchgerutscht. Ich glaube, das war eine Probe, die man dann einfach verwendet hat.
Okay.
Aber die Frage ist natürlich auch in dem Zusammenhang, warum haben jetzt auch die Freundinnen von Justus, Peter und Bob eine Briefbombe bekommen?
Ja, genau. Das ist auch seltsam, einfach um die halt plotmäßig zusammenzubinden. Ja. Vielleicht wurden sie irgendwie beobachtet. Ich finde es aber auch irgendwie sehr merkwürdig.
Und dann auch wieder natürlich mit dem schrägen Stabreim von Baggios bitteren Bananen. Was soll damit gemeint sein? Ist das wieder was Doppeldeutiges?
Ich weiß nicht. Später sagt Justus auch, meine Dose ist auch schon warm. Das also habe ich dann Schuss. Auch.
Nein, das ist jetzt ist aber wirklich genug. Also ich aber bitte dich, da hören ja auch Kinder zu.
Ja, ich weiß. Im Englischen, im Amerikanischen gibt es doch dieses That's what she said. Diese Reaktion auf so schlüpfrige Andeutungen, das ist irgendwie durch das amerikanische Office bekannt geworden. Das haben wir nicht im Deutschen, sowas wie echt. Hat sie auch gesagt, weil da kann
aber
man viel Spaß mit haben.
Ja, aber nicht hier.
Nein, natürlich, nicht im Bobcast. Aber es ist viel davon los.
Ja, aber diese bitteren Bananen, ich glaube, bittere Bananen sind, pass auf, also ich bin ja kein Fußballer. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Ich würde aber sagen, dieser Roberto Baggio, das war doch ein Stürmer.
Ja.
Der hat ja vielleicht auch irgendwie coole Bananenflanken geschossen haben. Und diese Bananenflanken waren dann für den Gegner bitter.
Richtig.
Deswegen, der soll ja abgeworben werden.
Ja, genau, darum geht's.
Vielleicht ist es das.
Das ist eine gute Erklärung und ich finde es auch irgendwie rührend, dass du versuchst, durch diese ganzen Stabbeime noch versuchen, die Story zusammenzuhalten.
Ich mag die Geschichten von Johanna. Ich bin ein Fan von ihr.
Ach ja.
Ohne Witz. Nein, ich mag die. Ich mag jetzt nicht unbedingt die Fußballfolge.
Nicht unbedingt,
aber
also Spuk im Hotel haben wir ja sehr gefeiert in der letzten Folge. Also darum geht's ja in dem Fall nicht. Aber wir müssen jetzt hier das schon gesondert behandeln. Vielleicht können wir nochmal in eine kleine Stelle reinhören. Die ist nämlich dabei. Da musst du mir mal erklären, was da so los war. Das ist so irgendwie so eine seltsame kleine Interaktion zwischen Bob und Kelly, wo so ein kleines Gerangel ausbricht. Wir hören mal rein.
Ist wieder in Los Angeles aufgegeben worden.
Mhm. Zeig doch mal her, Kelly. Gib mal her. Kelly.
Kelly, Mensch.
Hier.
Hm. Der Mechanismus des Briefes ist eindeutig mit unserem identisch. Das ist ein Ding.
Ist das auch eine Impro-Stelle gewesen oder eine Probe, diese seltsame Pause und Kelly, gib mal her?
Ja, nein, sie hat den Zettel ja in der Hand und ja. Ich brauchte den und sie hat ihn mir nicht gegeben und dann habe ich gesagt, komm, gib mal her. Dann musste ich natürlich in meiner Rolle des genervten Bob sein.
Und dann habt ihr das aber live gespielt, weil
ja,
man
das
hört
haben wir live
da,
gespielt.
Okay,
ja,
und
ja,
da
ja.
Entsteht dann ein bisschen ja. Diese Pause und man weiß dann nicht so genau. Ja, okay, verstehe.
Es sind dann ja später noch ein paar Sachen passiert, die vielleicht ganz gut gemeint waren, aber eben auch im Skript falsch standen. Zum Beispiel diese Geschichte mit Justus sagt, der Briefbombenabsender wird weitermachen, wahrscheinlich mit Zocker schadet Spielers Schönheit. Und daraufhin sagt dann Kelly, auch im Buch übrigens, oder jämmerlich joggt Justus Jonas. Und dass Justus jetzt sagt, Liz lallt lächerliche Limericks, ist ja falsch.
Richtig, ja,
denn
ja, genau.
Nicht Liz hat ihn beleidigt, sondern Kelly.
Genau.
Im Buch sagt Justus deswegen auch was ganz anderes. Der sagt nämlich, Kellys Knochen knirschen kriminell. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber irritiert trotzdem.
Ja, total. Ich habe auch das Buch dann zuerst gelesen, deswegen ist mir das auch aufgefallen. In der Geschichte jedenfalls wird der arme Jimbo jetzt ins Silverwood Lake Internat verbannt. Er wird ja von Smell, dieser Lebensmittelfirma oder Lebensmittelfirma, wie Tante Mathilda sagt.
Oder wie Passetti sagt, Schmell. Das finde ich auch toll.
Schmell, das ist toll. Wird also da geparkt, die drei Fragezeichen kommen mit rein und da kommt dann ein großer, dünner Mann mit quadratischem Schild.
Ja, das ist fantastisch.
Was
ja, genau.
Passetti sagt. Ja. Und das ist Peter Kirchberger und wir hören mal rein, wie er das macht.
Guten Tag, wie sind Ihre Namen?
Ich bin Jimbo Jonas und das sind meine Begleiter Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
Ihr habt ja nichts zu suchen.
Suchen nicht, aber bringen. Wir wollten unseren Freund begleiten und uns das Internat ansehen. Ist doch nicht verboten, oder?
Doch. Könnt ihr das Schild dort lesen? Zutritt nur für Berechtigte. Und zwar ohne Ausnahme.
Tja, dann müssen wir uns jetzt trennen. Du machst Karriere und wir fahren nach Hause.
Was, wir können uns doch nicht einfach...
Ich muss euch auffordern, jetzt endlich zu gehen.
Mach's gut, Jimboy. Ich weiß nicht warum, aber pass auf dich auf.
Ja, hier hat Jens auch wieder, hat ihn da jemand gepiekst unter...
Nein, das fand ich, habe mich so weggeschmissen, als ich das gehört habe. Wirklich, ja. Das ist toll. Suchen, aber nicht bringen. Das ist so toll. Und Jens ist ja normalerweise wirklich der, der sich immer an den Text hält und nicht jetzt irgendwie Blödsinn macht. Aber ich glaube, bei den Fußballgangstern hat es Jens gerissen.
Ja.
Da sind solche Sachen passiert. Zwei absolute Hammerteile von Jens.
Das ist wirklich
das
toll.
Ja. Und die andere Geschichte mit dem Hol ihn endlich raus.
Ja, genau. Da sticht ihn der Hafer. Wunderbar. Nee, aber das ist eigentlich ein ganz schönes Szenario auch erst wieder, wo ich so dachte, boah, dieses düstere Internat da, dieser Kasten und
dieser Scientology-Bunker,
genau,
ja.
Richtig. Und dann wird's aber auch wieder eigentlich so ein bisschen technisch. Die drei Fragezeichen schmuggeln sich ja da später rein. Das ist eigentlich so eine ganz spannende Stelle, ne, wo sie auf diesem Lieferwagen sind. Die ist im Buch so ein bisschen ausführlicher, weil der erstmal Justus abhanden kommt und scheinbar erstmal nicht mit rauskommt wieder. Aber auch irgendwie geht da schnell die Luft wieder raus, finde ich. Je nachdem, also egal, was sie da rausfinden, aber es ist so ein bisschen...
Ja. Weil dann natürlich irgendwann wieder die Mädchen übernehmen, weil die drei Fragezeichen nicht richtig vorankommen. Die präsentieren dann ja irgendwann später diese Videoaufnahme, die sie in Oxnard gemacht haben. Also ja. Man schwenkt dann wieder um und da sieht man dann diese Jugendfußballmannschaft, die von diesem Lebensmittelkonzern. Wie kann denn ein Lebensmittelkonzern Schmell heißen oder Smell? Das ist doch der völlig falsche Name für Lebensmittel. Die riechen oder was? Furchtbar. Ja. Und da sieht man dann, dass sich die Spieler seltsam verhalten, weil die mehrmals das Spiel absichtlich unterbrechen. Und das ist eben auch, finde ich, ein bisschen das Problem bei diesem Fall. Die drei Fragezeichen sind hier völlig unterbelichtet,
ja.
Haben überhaupt nicht mehr den Scharfsinn von früher. Und ich finde es schön, dass die Mädchen auch wirklich mal schlauer sind, also die Freundinnen von Justus, Peter und Bob, schlauer sind als Justus und Konsorten. Aber man erkennt die drei Fragezeichen überhaupt nicht wieder.
Und da kommen vielleicht auch so ein paar kleine Details noch zum Tragen. Ich sehe das hier im Buch gerade vor mir. Diese Stelle, ist dir die auch aufgefallen, wo wir eigentlich erfahren, dass Justus plötzlich schlank ist? da kriegt er einen Kirschkuchen von Tante Mathilde angeboten und sagt, ja, nee, das macht er. Aber lange Zeit hatte er Figurprobleme gehabt und sich daran gestört, dass unter den geliebten T-Shirts sein Bauch kaum zu verbergen war. Aber seit er Lys und ihre Ansichten über gesunde Ernährung kannte und seit er mehr Sport betrieb als früher, war es damit vorbei.
Nee, das finde ich auch, das ist ja auch was für ein Signal. Gutes Signal. Finde ich nicht gut. Und das Allerschlimmste ist, obendrein wundert man sich dann auch noch, warum das Telefon in der Zentrale so anders klingt. Völlig falsches Klingelgeräusch. Klingt wie eine Türklingel.
Ja, das stimmt. Genau, das zieht sich durch die ganze Folge. Ne? Das haben sie tatsächlich dann auch vergessen. Aber dafür kommt in dieser Folge, das muss man ja nun auch mal sagen.
Aber eigentlich ein bisschen später, Kai.
Ja. Ja, das stimmt. Aber mir fällt es gerade ein, eine neue Konstante in die Hörspiele, nämlich Holger Malig als Inspektor Kotter. Hier zum ersten Mal wirklich auch auf diese Rolle. Das haben ja alle möglichen Leute gesprochen, immer bis
sollte her. Übrigens auch, steht hier, übrigens auf der Dispo, wie in der Folge zuvor, Willem Fricke sein. Aber ja, der hatte keine Zeit. Und deswegen wurde es jetzt hier Holger Malig.
Genau.
Und der spricht Kotter bis zum heutigen Tag. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, bis 2025 77 Mal als Kotter dabei.
Fantastisch. Er hat also 30 Jahre Jubiläum dieses Jahr und deswegen haben wir ihn kurzerhand zu uns in den Bobcast eingeladen.
Hallo Andreas, hallo Kai. Freue mich, dass ich bei euch bin. Bin gespannt. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Danke für das Jubiläum. Ich war selber überrascht, dass es 30 Jahre schon sind. Ich kann mich nur ganz gut erinnern, dass ich, als ich damals hier in Hamburg war, bei der Frau Körting angefangen habe mit anderen Sachen. Ich glaube, das war Knight Rider und Honey und Nanny oder die, irgendwas von den Kinder-Hörspielen. Und sie hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich diesen Inspektor Kotter sprechen wollte. Und es war für mich wahnsinnig überraschend in dem Sinn, dass ich das überhaupt nicht kannte. Da ich in der DDR groß geworden bin, bin ich damit nicht sozialisiert worden. Für mich war das völlig fremd. Und ich habe es auch nicht zu dem damaligen Zeitpunkt begriffen, als das, was es ist. Also diese Bedeutung und diese Wucht, dieser Kult inzwischen. Und ich habe erst im Laufe der Zeit dann gespürt, was das für eine Bedeutung für die Zuhörer hatte. Und am meisten war ich dann verblüfft, als mich der Jens, glaube ich, war es, irgendwann mal fragte, da kam sie auf die Idee, das sozusagen als Live-Hörspiel zu machen, ob ich die Regie mache. Ich habe das erst gar nicht begriffen, weil das war damals war das überhaupt noch nicht so gang und gäbe, dass man irgendwie Sachen live auf der Bühne macht, was man eigentlich im Hörspielstudio macht. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe gesagt, wollen wir es jetzt hier irgendwie mit Mikro auf die Bühne stellen und dann reden? Ja, ja. Also war ich total, dachte, naja, das, wie soll das gehen? Und wir haben es hier im Audimax gemacht in Hamburg. Also wir haben vorher geprobt, war auch ganz lustig, waren ja noch ein paar andere dabei, außer den drei Fragezeichen. Und als dann die Premiere kam, bin ich mit meiner Frau zum Audimax gegangen und waren unheimlich viele Leute da und ich war völlig verdutzt. Ich dachte dann, ist hier irgendein Rockkonzert noch oder hier muss ja irgendwas sein. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass da so viele Leute kamen. Und als ich dann da drin war und die Vorstellung lief, da war das Verrückte, dass ich das erste Mal begriff, da saßen sie von 8 bis 80 und sie sprachen ja die Texte mit. Da war ich völlig von Socken. Und der Witz an der Sache ist, dass kurz danach die von Sony da auch kamen und sagten, sie würden es jetzt gern in der Barclaycard Arena machen. Da gehen 16.000 rein. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt haben sie den Verstand verloren. Das ist ja völlig absurd. Das Ding war gerammelt voll. Da war ein Hype. Und ich war dann vorher noch hinten bei den Schauspielern und sagte, also Kinder, genießt diesen Abend. Da könnt ihr an einem Abend Hamlet, Romeo und Faust spielen. Diesen Erfolg bekommt ihr nie wieder. Und so war es auch. Es war unglaublich. Das hat mir damals eigentlich erst so richtig zu Bewusstsein gebracht, was für einen Status diese Serie hat. Das war mir gar nicht klar. Und das hat mich schon umgehauen. Da habe ich gedacht, Donnerlütchen, das ist ja unglaublich, wenn man das erreicht mit Hörspielfolgen. Das ist schon bedeutend. Ich bin ja, wie gesagt, in der DDR aufgewachsen. Ich habe da Abitur gemacht, dann war ich an der Filmhochschule, Schauspielschule, wurde dann Schauspieler, dann von Theater zu Theater. Und ich war dann an der Volksbühne in Berlin und zum Schluss am Berliner Ensemble. Und ich habe auch viele Filme gedreht in der DDR, auch sehr populäre, diese Indianerfilme und so. Es war aber, wie soll ich denn sagen, es kam gerade so, als ungefähr diese Biermann-Ausbürgerung war, Mitte der 70er Jahre. Da kapierte man irgendwie oder merkte man irgendwann, oder wir zumindest, es waren ja viele Künstler, denen das so ging, dass dieses System sich totläuft. Das war irgendwie wie eine bleiernde Zeit. Es ging irgendwie nichts mehr. Also das Gefühl, es ist alles vorbei. Es geht nichts mehr. Und es reicherte sich bei mir und meiner Frau immer stärker der Punkt an, dass wir gesagt haben, so in der Mitte des Lebens, das kann irgendwie nicht alles sein. Also das war jetzt gar nicht so, dass man nun jeden Tag nur Schiss hatte, dass die Stasi einen hochzieht. Die Stasi war auch ein Problem, aber war nicht das allein Ausschlaggebende, sondern es war irgendwie auch das Gefühl, in der Mitte seines Lebens schon am Ende angekommen zu sein. Und das verstärkte sich sehr. Wir waren ja wahnsinnig privilegiert. Ich war jedes Jahr im Westen, in Paris, in Kopenhagen, in Wien. Überall fuhren wir mit dem Theater hin, meine Frau auch. Und wir kriegten immer mehr mit diesen Punkt, dass wir, wenn wir zurückkamen, diese wahnsinnige Diskrepanz merkten und sagten, was wollen wir? Und das führte irgendwann dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen hier raus, das geht nicht mehr. Wir konnten aber, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die gegangen sind, keinen Ausreiseantrag stellen, weil der ehemalige Schwiegervater meiner Frau war einer der höchsten Funktionäre der SED. Das war der Horst Sindermann, der war im Politbüro. Wir hatten ein gutes Verhältnis mit ihm. Also ich war da oft in Wandlitz und wir kannten die ja sehr gut. Und wenn wir jetzt gesagt hätten, wir stellen Ausreiseantrag, also da wäre die Katze aus dem Sack gewesen und wir wären nie rausgekommen, denn der hätte nie zugelassen, dass Leute, die mit ihm verwandtschaftliches Verhältnis hatten, dass die rausgehen. Insofern mussten wir irgendeinen Punkt suchen, um irgendwie da rauszukommen. Und haben dann eingereicht, da ist unser kleiner Sohn gerade geboren, dass wir eine Urlaubsreise nach Wien wollen, weil der leibliche Vater meiner Frau, der Wolfgang Liebmeiner, es war ein sehr berühmter Regisseur während der Nazizeit und dann auch später in der Bundesrepublik. Und wir wollten sozusagen zu der Wiener Familie und haben gesagt, wir wollen das Kind vorstellen und wir fahren jedes Jahr unentwegt beide zusammen in den Westen. Jetzt wollen wir einmal privat, um das zu machen. Und diese Reise haben sie, oh Wunder, genehmigt, natürlich durch Horst Sindermann. Also ohne den im Rücken hätte das nie geklappt. Und wir mussten unseren großen Sohn als Geisel sozusagen da lassen. Der war 18, der wollte in Ost-Berlin Schauspiel studieren an der Ernst-Busch-Schule. Und der wusste nichts davon. Wir konnten ihm ja nicht sagen, du hör zu, wir kommen nicht wieder. Wir wussten aber, dass der Sindermann ihn dann sehr schnell nachschickt. Nicht, weil er so ein guter Mensch ist, sondern weil er das Problem von der Backe haben wollte. Und so sind wir rübergekommen. Ich hatte vorher mit Jürgen Gosch gesprochen, ob ich nicht irgendwie, mit dem hatte ich schon an der Volksbühne gearbeitet und der war zu der Zeit in Köln. Der hatte mir einen Termin mit Flim damals gemacht in Köln und ich dachte, naja, wenn der Flim jetzt in Köln sagt, auf Sie habe ich schon lange gewartet, also Sie spielen jetzt bei mir den Hamlet, dann bleibe ich. Wenn nicht, hätten wir ja wieder theoretisch zurückgekonnt. Damals hatte man ja keine Handys. Wir kamen in Köln also an und das Theater war zu, wurde umgebaut und wir wussten überhaupt nicht, dachten, was ist denn jetzt los? Und da lag ein Zettel von Jürgen Gosch, kommt er erstmal nach Hamburg. Und da sind wir, werde ich nie vergessen, am 26. August abends in Hamburg angekommen, haben unseren kleinen Sohn beim Freund hingelegt, sind an die Außenalster gegangen, da wo dieser Ruderclub ist, haben über die erleuchtete City von Hamburg gesagt, mein Gott, ist das schön, hier bleiben wir. Wir hatten ja überhaupt nichts mehr. Also wir hatten 3 Koffer zum Urlaub, hatten keine Wohnung, hatten keine Arbeit, hatten kein Geld. Ja, und dachten, du lieber Gott, was jetzt? Wohnten erstmal zur Untermiete. Und dann haben wir uns eben bemüht, irgendwie Arbeit zu bekommen. Ich hatte einerseits Glück, dass ich am Thalia-Theater sehr schnell engagiert wurde. Meine erste Produktion war mit Dieter Wedel. Der war ja nicht ganz einfach, aber ich bin mit ihm sehr gut hingekommen. Und meine Frau drehte sehr schnell bei Beauvais. Und ich hatte dann das Glück, dass ich ein Angebot bekam für einen Tatort. war hier der NDR-Tatort mit Brockmüller und Stöver. Das war der Manne Krug und Charles Brauer. Und das war für mich ja ausgesprochen lustig, weil ich ja mit Manne Krug schon in der DDR mehrere Filme gedreht habe. Wir kannten uns ja. Und als das erste Mal engagiert wurde, war ich irgendein Mörder. Insgesamt habe ich, glaube ich, 8 Tatorte gedreht. Waren auch in München Tatorte, aber ich habe am NDR, glaube ich, 5 oder 6 gedreht. Und ich wurde immer Mörder. Also ich war immer der Miese. Und komischerweise, da ich zu dieser Zeit eine Brille getragen habe, war ich dann immer der intelligente Verbrecher. Und so ergab sich dann irgendwie in sehr kurzer Zeit, dass wir im Grunde genommen durch diesen Wechsel in die Bundesrepublik, wo wir erst blank dastanden, sehr schnell wieder auf all den von uns relevanten Gebieten wieder Fuß gefasst haben. Ja, und dann sind wir so Step by Step reingewachsen in die schauspielerische Normalität in Westdeutschland, der Bundesrepublik. Also es lief dann durchweg immer irgendwie. Und wie gesagt, eine der durchgängigen Geschichten war eben die 3 Fragezeichen und der Inspektor Kotter. Und für mich war das bei Frau Körting insofern auch lustig und spannend, weil Frau Körting ja im Gegensatz zu der Digitalisierung, die dann sich auch bahnbrach, ja immer noch mit, wie man so schön sagt, Schnürsenkeln, mit Bändern arbeitet. Das war mir sehr vertraut, weil das kannte ich aus dem Osten, da wurde ich ja nur so gearbeitet. Und das fand ich toll, dass es irgendwie so ein bisschen jetzt nicht wieder alles so, was weiß ich, so Hyperscreen, sondern so irgendwie handmade ist. Heike Dine Körting ist ja ein wunderbarer Mensch, die einem jeglichen Scheu und alles irgendwie nimmt und einen mehr oder weniger mental umarmt. Ansonsten habe ich immer diesen Kotter, weiß ich noch, der die ja immer so sah, was habt ihr denn wieder gemacht? Und also da auch ein bisschen die anpfiff, weil sie sich da wieder in Polizeiarbeit eingemischt haben und so. Und das habe ich dann auch so ein bisschen angelegt und so. Und irgendwann kam die Heike Diene und sagte, ja, kannst du das denn nicht immer so unfreundlich oder so? Und ich sagte, naja, die mischen sich ja immer ein. Und also dadurch, dass ich im Fernsehen oder auch beim Film immer irgendwie negativ besetzt wurde und immer irgendwie ein Böser, ein Schweinehund war, dass da die Harschheit und so ein bisschen dieses Böse oder so, dass das irgendwie in mir gegriffen hat, Fuß gefasst hat, obwohl ich eigentlich ein wahnsinnig freundlicher Mensch bin. Also überhaupt nichts davon habe. Aber irgendwas in mir, an mir muss so sein, dass die Regisseure mich immer mit Mördern und schrecklichen Typen besetzen. Und das scheint ein bisschen sich überlagert zu haben auf diese Kotter-Figur, weswegen die Heike Dine Körting mir dann sagte, sei nicht ganz so böse. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe also die 3 Fragezeichen dann nicht immer so abgebügelt. Naja, und das ist im Grunde genommen bis heute geblieben. Ich habe ja nicht so viel, ich komme ja meistens am Schluss der Folgen, wo die Sachen aufgeklärt werden und bin immer wahnsinnig gern hier und auch wenn es kurze Geschichten sind, macht es mir unheimlich Spaß, hier in dem Studio zu arbeiten.
Ach, wie schön. Und ich finde, das ist wirklich eine spannende Geschichte, ihm über sein Leben einfach zuzuhören.
Total,
diese ganze,
total, ja.
Vergangenheit ja. Ist echt spannend und wirklich ein schöner Gast. Eigentlich könnten wir den doch auch vielleicht mal live bei uns im Bobcast als Gast auf die Bühne mitnehmen. Wir haben ja vielleicht ein paar Gäste auf
ja,
der
Kai, ich würde jetzt nicht
Tour,
zu viel oder? Verraten. Nein, nicht zu viel verraten.
Noch nicht, nein, du hast
nein,
recht.
Nein.
Genau, aber es ist natürlich ein guter Moment, mal wieder darauf hinzuweisen, dass wir nächstes Jahr auf Tour gehen. Bobcast live und der Sound der Kindheit. Noch
wir sind
sehr
in Wuppertal, wir sind in Duisburg, Köln ist mittlerweile, glaube ich, schon ausverkauft, Hamburg auch fast ausverkauft, Berlin auch fast ausverkauft, Oberhausen sind wir noch, Hagen, Düsseldorf, Rheine.
Ja. Frankfurt, München, Zirkus Krone wieder.
Nürnberg.
Also viele Termine und kommt zu uns, wir freuen uns auf euch, 3fragezeichen.de/bobcastlive, da gibt es alle Termine und wie man an die Tickets kommt. Also
richtig.
Wir freuen uns auf euch.
Vielleicht ist das ja auch schon ein frühes Weihnachtsgeschenk, wenn man Bobcast-Tickets verschenkt. Warum
perfekt.
Nicht? Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz zur Malibu Lagoon Beach kommen, denn da treffen die drei Fragezeichen einen ehemaligen Schiedsrichter, nämlich Mr. Bo, der vor vielen Jahren in irgendeinen Fußballbetrugsskandal verwickelt war. Den Tipp haben sie von meinem Vater bekommen, von Bobs Vater. Und dieser Schiedsrichter, das ist wirklich ziemlich toll, der klingt verdächtig nach Morgan Freeman.
Ja, dass ich Anfang der 70er Jahre als Schiedsrichter gearbeitet habe, wisst ihr wohl schon. Ja, zuerst an der Ostküste und dann in Kalifornien. Die Geschichte, die mich fast ins Gefängnis gebracht hätte, hatte begonnen, als sich einige Verantwortliche im Nationalen Fußballverband dafür stark machten, Fußball für Werbekunden der Fernsehanstalten attraktiver zu gestalten. Ihr wisst doch selber, was bei uns nicht durch Werbung zu unterbrechen ist, lässt sich nicht verkaufen.
Klar.
Ein Gutachten war in Auftrag gegeben worden. Britische Fußballexperten sollten herausfinden, wie das Regelwerk verändert werden könnte, um regelrechte Pausen einzuführen. Die sollten dann mit Werbeblöcken gefüllt werden.
Ja, ach, Sonne, Klaus Sonnenschein. Interessant steht hier auch auf dem Deckblatt, das sollte ursprünglich Horst Stark sprechen, aber jetzt hier kongenial von Klaus Sonnenschein interpretiert worden. Ja, also wirklich unvergleichliches Timbre. Dunkel, dynamisch, markant, warm und eigentlich immer sympathisch. Gibt's übrigens, wenn man Lust hat, sich das mal anzugucken, im Netz einen Clip zu Last Vegas. Das ist so ein Film gewesen mit Kevin Klein, Robert De Niro, Michael Douglas und Morgan Freeman eben auch. Und da sieht man die deutschen Sprecher jeweils von Klein, De Niro, Michael Douglas und Morgan Freeman. Also Arne Elsholz, Christian Brückner und Volker Brandt und eben Klaus Sonnenschein vor dem Mikrofon agieren. Ganz, ganz angenehmer Sprecher und für mich eigentlich die Stimme von Morgan Freeman. Der hat ich habe mir den Film das allererste Mal im Original angeguckt, Shawshank Redemption, kannte den wirklich nur im Original und habe Jahre später immer gedacht, okay, das kann man eigentlich wirklich gar nicht so toll synchronisieren, aber ich finde, Klaus Sonnenschein passt perfekt auf Morgan Freeman. Nicht nur da, sondern auch in Seven. Da spricht er ihn ja auch. War aber zum Beispiel auch Bob Hoskins in Falsches Spiel mit Roger Rabbit oder Smee bei Hook. Und Christopher Lee als Count Dooku in Star Wars.
Und ich finde, diese Morgan Freeman-Vibes, die kommen hier toll in der Szene und die helfen auch diesem bisschen technischen Text, den er da eigentlich hat.
Ja.
So ein bisschen über den Berg, weil man hört ihm zu, obwohl der Text eigentlich ein bisschen sperrig ist. Und er hat einen kleinen süßen Versprecher, in Anführungsstrichen, als er sagt, bevor das betrügerische Spül über die Bühne gehen konnte. Das fand ich sehr süß.
Aber alles, was mit Fußball zu tun hat, da hauen wir ja sowieso ganz schön daneben. Da gibt's nämlich noch auch eine Stelle, wo wir wirklich von einer Champion League reden. Also ich auf jeden Fall und Jens auch.
Jens auch.
Und es wundert mich, dass Olli nicht interveniert hat, weil Olli kennt sich mit Fußball aus. Der hätte eigentlich sagen müssen, ey, das ist ja nun wirklich falsch.
Das ja, genau, nicht Champion League. Das stimmt. Also Olli ist ja eigentlich wirklich der Experte hier in der Runde bei diesem Thema. Kannst du dich noch dran erinnern? Hat er was dazu gesagt oder fand er das genauso schwierig?
Die Fußballfolge?
Fußball-Thema
Nein, er mochte die auch nicht. Olli ist da jetzt auch kein Fan von gewesen.
Ja, okay. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Hinweis von Mr. Bo / Morgan Freeman, dass tatsächlich auch die Medien, der Fernsehsender ITN-TV mit unter der Decke dastecken muss oder zumindest verdächtig ist, was diese Fußballmanipulation anbelangt. Und es steht also jetzt ein Besuch dort an, den planen die drei Fragezeichen. Das müssen wir jetzt so ein bisschen auseinanderklamüsern, weil im Buch fahren sie ja mehrmals zu dem Fernsehsender hin, da mit diesem Redakteur zu sprechen, Eric Randolph. Und im Hörspiel ist es jetzt so destilliert in eine Szene.
Ja, und da finde ich, funktioniert es natürlich im Hörspiel, wenn man das jetzt wirklich hört, denkt man erst, okay, gut, nee, das sind angeblich irgendwelche knallharten Businessleute, die für irgendwelche High-Class-Kunden Werbung in der Profiliga schalten wollen. Und das Problem ist, dass die drei Fragezeichen ja eigentlich 16 oder 17 Jahre alt sein sollen. Das nimmt dir natürlich überhaupt kein Fernsehchef ab. Und im Buch ist es aber so, da wird's eigentlich noch absurder, denn die drei Fragezeichen können nicht so einfach bei diesem Fernsehsender reinmarschieren, weil die Leute, die da kennen von ITN-TV, dann kommt Lys, also die Freundin von Justus, auf die geniale Idee, weil sie ja schon als Schauspielerin arbeitet und sich mit Maskenbildnerei und so weiter auskennt, man könnte Bob ja die Haare färben, schminken buschige Augenbrauen verpassen und ein Schnauzbart ankleben. Und so verkleidet, kriegt er dann auch noch einen künstlichen Bauch verpasst.
Ja.
Dann könnte er sich dann als Juniorpartner von Sex Sandler ausgeben. Und dieser Name taucht ja dann auch auf, wenn die drei Fragezeichen da präsentiert würden. Mhm. Die Herren Snyder, Sandler und Crow. Und das dauert im Buch aber wirklich Ewigkeiten. Aber zum Schluss sieht Bob dann aus wie Ottfried Fischer mit Hosenträgern und Strohhut. Und der kann dann irgendwie noch seinen Auftritt bei diesem Fernsehsender absolvieren. Das hätte im Hörspiel aber unendlich lange gedauert, ja, das darzustellen. Und daher hat André darauf verzichtet und hat es dann gerafft. Ja.
Also ich finde, du hast natürlich recht, dass es absurd ist, da 16-, 17-Jährige dann diese Werbefuzzis spielen zu lassen. Was ich aber ganz schön fand beim Zuhören war, zu sehen, was ihr dann damals 1995 als Schauspieler einfach auch drauf hattet, schon im Sinne von, jetzt performen wir eben diese Haltung ordentlich.
Echt?
Und man, zumindest bei mir schaltet das Kopfkino dann um. Ich sehe dann da eigentlich tatsächlich andere Leute. Ich sehe dich dann als John Cusack oder habe Olli als, was weiß ich was, in irgendeiner Synchronrolle vor mir. Also das war so ganz interessant, dass dann also da so
ein... Ich hab's gehört und dachte, oh Gott, bitte vorspulen. Das fand ich wirklich an der Stelle nicht glaubwürdig, auch nicht von uns. Weil wir auch gesagt haben, okay, wie jetzt, sind die plötzlich Businessmen und die werden gar nicht erkannt?
Die Prämisse ist total blöd. Was man lustigerweise im Buch aber auch nebenbei erfährt, ist die Berufswünsche, zumindest von Bob und von Justus. Bob will ja gerne, sagt er im Buch, Musikmanager werden.
Das fand ich eigentlich auch ganz schön.
Genau, und Justus Anwalt hatte ich auch noch nicht gehört vorher irgendwie. Wer weiß, ob das im Kanon verankert ist, aber wurde nebenbei erwähnt. So, und jetzt nähern wir uns hier langsam der etwas merkwürdig verschachtelten Auflösung. Die drei Fragezeichen stibitzen eine Mappe, tolles Wort von Passetti, vom Schreibtisch von dem IT&T-Repräsentanten und lösen eigentlich im Prinzip ja dann schon diese Verbindung zwischen Medien und Verband. Dann ruft er, und jetzt hören wir ihn auch endlich mal, Inspektor Kotter an und stellt die Fragezeichen erstmal ganz gut in den Senkel.
Ich muss mit euch reden und ihr werdet keine Freude daran haben. Ihr ermittelt in der Sache Smell und einem Autokennzeichen eines IT&TV-Mitarbeiters, wenn ich euch vorhin recht verstanden habe.
Womit werden wir denn keine Freude haben?
Die Sache Smell ist zu Ende. Jedenfalls für euch.
Was heißt das?
Ihr seid da raus, denn da ist jemand anderes drin und der darf nicht gefährdet werden.
Ein verdeckter Ermittler also?
Ja, so ist es. Und zum Schluss, das ist ja auch noch fällig, muss aufgeklärt werden, aber dann natürlich von den Freundinnen, wer der ominöse Briefbombenabsender war, nämlich irgend so ein Typ namens Toni, der vorher überhaupt noch nicht aufgetaucht
keine
war.
Rolle gespielt hat.
Und der hat den drei Fragezeichen und auch den drei Ausrufezeichen die Bomben geschickt. Warum er die ausgerechnet an die geschickt hat, weiß kein Mensch. Aber er hat das getan, weil sein Vater von irgendwelchen Fußballgangstern, und da taucht auch der Name auf, über den Tisch gezogen wurde. Da geht es um irgendwelche Fußballstadien. Aber das Schlimmste ist jetzt, das finde ich wirklich nicht so toll, dass er jetzt, also dieser Briefbombenattentäter, nicht ins Gefängnis kommt, sondern, wie uns Liz dann traurig erzählt, vom Schuldirektor im Lehrerzimmer zusammengestaucht wird. Und der muss jetzt erstmal 10-mal an die Tafel schreiben, ich darf keine Briefbomben verschicken. Das ist ja nun wirklich total doof.
Es ist total blöd. Ich finde, das Ende des Falls ist ein gigantischer Coitus Interruptus, weil auch die drei Fragezeichen so unglaublich passiv sind. Der Fall wird komplett von der Polizei entweder übernommen, von Kotter, der sagt, lasst mal, oder von den Mädels, die ihr Ding dann durchziehen. Und die stehen wirklich in der Ecke so bedröppelt, finde ich, und winken am Ende nochmal. Und das war's dann.
Ja. Das wäre noch ganz schön gewesen, wenn so ein Hercule Poirot-Moment gekommen wäre von Justus.
Ja. Also, wie fassen wir die Fußballgangster zusammen, lieber Andreas?
Einfach toll.
War das ein Experiment, was misslungen ist? Eigentlich interessant, so mal was zu probieren?
Es war nötig, damit man dann einfach sagt, okay, so kann's gehen, aber nicht gut.
Genau. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Fußballfolgen, die da immer kommen. Aber, da
aber
ist
es wird ja wieder spannend. Ja.
Ja, Logo, es ist ja, es, wir kommen ja wieder
Spuk
zurück.
Spuk im Hotel war so toll.
War toll. Und wir kommen
übrigens, da müssen wir uns auch noch mal kurz entschuldigen. Wir haben da so durcheinander gequatscht und so rumgegackert. Das lag aber daran, dass wir diese Mikroports hatten.
Ja, ja, natürlich.
Und das in der Post-Tour nicht so richtig auseinanderklamüsert werden konnte. Also, wir entschuldigen uns nochmal.
Das machen wir.
Aber es hat Spaß gemacht.
Es hat total Spaß gemacht. Und wir kommen ja auch jetzt wieder zurück auf gewohnte Pfade. In der nächsten Folge besprechen wir die Geisterstadt. Da wird's ja schon wieder so fragenzeichiger, finde ich. Und sagen wie immer vielen Dank an Brigitte Johanna Henkel-Weithofer für die Einsichten und auch vielen Dank nochmal an Holger Mahlich fürs Gastsein und ja, freuen uns auf die Geisterstadt. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Das ist der Podcast mit Cashin und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Cashin und Andreas Frisch.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.